Welcome to Last Exit with Valerie Springer on Campus and City Radio 94.4.
Zuerst mal ein herzliches Willkommen zu meiner heutigen Last Exit-Sendung. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf die kommende Stunde. Heute habe ich keine Lust, nett zu sein. Zu euch schon, zu den Menschen ganz allgemein schon. Aber ich will mich nicht in Positive Thinking, Esoterik, Fußstapfen begeben. Ich habe keine Lust auf Bäume umarmen, auf Om Shanti singen oder auf psychedelische Mantras. Dazu geht mir zu viel schief auf dieser Welt. Und damit meine ich nicht die österreichische Politik, bei der mir auch ausgesprochen viel auf die Nerven geht, um es mal salopp zu sagen. Was die Wahlen betrifft, fürchte ich mich schon vor griffigen Formulierungen, dass man sich wundern wird, was so alles möglich ist, oder wir kriegen das schon hin, oder genug ist genug. Vielleicht wird man diesen ganzen erbärmlichen Zirkus in ein paar Jahren als kollektiven Kavaliersdelikt abtun. Was für ein Wort. Übrigens empfehle ich wärmstens eine von Elfriede Hammerls Kolumnen im Profil, zu lesen online, für jedermann zugänglich, Titel der Kolumne: Nix Schwiegersohn. Heute will ich mich also nicht tagesaktuell in den alpenländischen Sumpf des Bösen begeben, sondern weltweit. Ich will das tun, was alle Positive Thinker wie der Teufel das Weihwasser meiden. Ich will mich im Negativen ergehen. Ich will mich im Dreck des globalen Weltuntergangs suhlen. Und dazu habe ich zwei prominente Mitkämpfer an meiner Seite, den Ökologen und Umweltaktivisten Robert Hunziker und den Philosophen und Umweltaktivisten Derek Jensen. Zwischendurch habe ich natürlich wieder Musik für euch, damit es nicht zu theoretisch wird. Es geht um unsere Umwelt und um die Zerstörung unserer Lebensbasis. Wie immer könnt ihr beim Zuhören selbst entscheiden, woran ihr glauben wollt, ob der Klimawandel existiert, ob er menschgemacht ist, ob er natürlich ist oder eine Erfindung. Was für mich jedenfalls absolut feststeht, jenseits aller Klimawandel für und wider, jenseits aller Greta-Hetze, was für mich klar existiert, ist, dass unsere heutige industrialisierte Zivilisation ein menschenwürdiges Leben und Überleben auf unserem Planeten schrittweise mehr und mehr unmöglich macht. Das ist für mich eine unumstößliche Tatsache. Zuerst einmal habe ich also Robert Hunziker für euch. Er ist Ökologe, Philosoph, Schriftsteller und Aktivist. Und er hat mir seinen Artikel Killing the Ocean zur Verfügung gestellt, den er vergangene Woche in Counterpunch veröffentlicht hat und den ich hier in voller Länge und ohne irgendein Copyright zu verletzen auf Deutsch vorlesen darf. Danke, Mr. Hunziker, danke, Robert. Ich lese vor. Die Ozeane schreien um Hilfe, sie schreien nach Gnade. Das ist ein Faktum, das in einem beeindruckenden 900-seitigen Entwurf eines UN-Berichts deutlich wird, der am 25. September veröffentlicht werden soll. Laut Pressemitteilung der Agence France-Presse bewertet der Bericht den Zustand der Ozeane und der Kyrosphäre als wegweisend und er zeigt kein schönes Bild. Letztendlich beschreibt dieser UN-Bericht die Umweltzerstörung, die von den meisten führenden Ländern der Welt weitgehend ignoriert wird. Der Bericht beginnt mit folgenden Worten: Dieselben Ozeane, die die menschliche Evolution ermöglicht haben, können weltweit Unheil auslösen, wenn die Verschmutzung, die die Meeresumwelt der Erde destabilisiert, nicht zum Erliegen gebracht wird. In dem Bericht heißt es, dass destruktive Veränderungen bereits in Gang gesetzt sind. Sturmschäden, hunderte Millionen von Menschen, die durch den Anstieg der Meeresspiegel vertrieben werden, eine hundertfache Zunahme von Superstürmen, all das sollte sofortige politische Maßnahmen nach sich ziehen, wie ein Marshallplan im Zweiten Weltkrieg, diesmal zur Bekämpfung des Klimawandels. Aber wird so etwas passieren? Dar Jamail schreibt in seinem brillanten Buch »Das Ende des Eises«, das dieses Jahr erschienen ist, ein Gespräch mit Bruce Wright. Bruce Wright ist Wissenschaftler bei der Aleuten-Pribilof-Insel-Association. Er war 11 Jahre lang Leiter der National Oceanic and Atmosphere Administration. Bruce Wright erzählt, dass sich das Wasser im Golf von Alaska schon 1975 um 2 Grad erwärmt hatte. Zu dieser Zeit veränderte sich das gesamte biologische System und die Fisch- und Wilddivision in Alaska musste die Fischerei einstellen, um die noch verbleibenden Tierbestände zu schützen. Die dramatische Veränderung des biologischen Systems im Golf von Alaska in den 70er Jahren war der erste Beweis für tiefgreifende Veränderungen. Bruce Wright war Zeuge und erkannte es direkt an den Gewässern, die durch Klimastörungen erwärmt wurden. Danach folgen die schockierenden Beschreibungen der Veränderungen im Jahr 2016. In jenem Jahr waren die Gewässer im Golf in einigen Gebieten um 15 Grad wärmer als sonst. Wright sagte Jamal: "Ja, Sie haben mich richtig gehört, 15 Grad. Und es ist jetzt insgesamt 5 Grad wärmer als der Normalwert im Golf von Alaska und in der Beringsee. Und das hat den ganzen Winter über angedauert. Die biologische Verschiebung, die in den 70er Jahren zur Schließung der Fischerei führte, war auf eine Änderung der Wassertemperatur um 2 Grad zurückzuführen. Stellen Sie sich vor, was sich gerade im Golf von Alaska abspielt, inklusive das Sterben von Finnwalen." Jamal und Wright sprachen über die sinkende Zahl von Heilbuttvorkommen, das massive Sterben der Alpenvögel in ganz Alaska hatte die lokalen Nachrichten dominiert. "Wir erlebten das größte Sterben in der Geschichte. Erschreckende Zahlen. Zehntausende. Das Ergebnis von Wassertemperaturen, die so hoch waren, dass wir nicht nur eine ausgedehnte Vergiftung der Schalentiere hatten, sondern auch eine riesige Blüte von Alexandrium. Sandaale sind giftig geworden, weil sie sich von Toxinen aus dem Meer ernährten. Diese Giftstoffe bewegten sich die Nahrungskette hinauf. Nahezu jedes Tier, Lachs über Wale, Kabeljau bis hin zu Tauchvögeln, Papageientaucher, Auks, Kormorane, Seeschwalben, fressen die Sandaale oder Larven. Seeotter und Seelöwen erlebten einen schockierenden Bevölkerungsrückgang im Westen Alaskas. Alle unsere Ozeane sind jetzt von diesen giftigen, schädlichen Algenblüten betroffen." National Geographic berichtet, dass sich giftige Algenblüten infolge der Erwärmung der Ozeane auf dem Planeten ausbreiten und sowohl Menschen als auch Meeresbewohner vergiften. Bruce Wright war sich sicher, dass der treibende Faktor die Störung des Klimas war, die den Nordpazifik und das Beringmeer erwärmte und zu einem dramatischen Anstieg der vergifteten Schalentiere führte. Wer dumm genug ist, auf die Aleuten zu kommen und Fisch zu essen, spielt mit seinem Leben russisches Roulette, sagte er. Die Alaska Division of Public Health gibt eindeutig zu, dass einige dieser Toxine 1000-mal wirksamer sind als Cyanid. Und die in einem einzigen Schalentier enthaltenen Toxinwerte können für den Menschen tödlich sein. Die Zivilisation begeht ein selbstmörderisches Verhalten, indem sie den Wissenschaftlern nicht zuhört und keine Sofortmaßnahmen ergreift. Es ist eine tödliche Situation, die aber immer noch nicht im Bewusstsein der Verantwortlichen angekommen ist, um etwas zu unternehmen, um die Ozeane zu retten. Ohne vom Menschen initiierte Veränderungen werden in diesem Jahrhundert mindestens 30% des Permafrosts der nördlichen Hemisphäre schmelzen, wodurch Milliarden und Abermilliarden Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre freigesetzt werden. Die ist bereits randvoll mit Treibhausgasen. Und das führt zu einer weiteren Beschleunigung der globalen Erwärmung. Alles in allem wirft die allgemeine Tragödie der Seekrise offensichtliche Fragen auf. Was muss passieren, damit die weltpolitische Führung, insbesondere Amerika, angeblich die Führer der freien Welt, damit die endlich etwas tun? Sollen die politischen Leader unserer Welt vor Ort geschafft werden, um die Todesfälle der Meerestiere mit eigenen Augen zu sehen? Sollen die Führer der Welt aufgefordert werden, Futterfisch aus Alaska zu essen? Seevögel fallen buchstäblich entlang der Westpazifikküste vom Himmel. Seit 5 Jahren gibt es in den Gewässern von Alaska weiterhin ein Massensterben von Seevögeln. Seelöwenkadaver säumen die Strände von Vancouver Island bis Südkalifornien. Das Walsterben nimmt verstörend zu. Im Juni 19 wurde der Notstand ausgerufen, weil das Grauwalsterben den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht hat. Die größte jemals aufgezeichnete Giftalgenblüte hat die kalifornische Krabbenindustrie monatelang lahmgelegt. Alaska verzeichnet einen Anstieg der Todesfälle von Seeottern sowie den plötzlichen Tod mehrerer Walarten. Jahr für Jahr Massensterben von Meerestieren. Das ist nicht normal. Die Weltgemeinschaft muss ihre politischen Führer für ihr bitteres Versäumnis zur Rechenschaft ziehen. Sie muss sie zwingen, zu reagieren. Man sollte meinen, dass die Regierenden den wissenschaftlichen Erkenntnissen glauben. Man sollte annehmen, dass überall auf der Welt sofort Maßnahmen eingeleitet werden. Aber so ist es nicht. Es ist tatsächlich eine Angelegenheit auf Leben oder Tod und das wird der Öffentlichkeit vorenthalten. Und die Öffentlichkeit bekommt es auch deshalb nicht mit, weil dort, wo die Veränderungen am drastischsten sind, dort leben die wenigsten Menschen. Aber gerade dort zerfällt die elementarste und wichtigste Nahrungskette der Welt. Stellen Sie sich Toxine vor, die tausendmal giftiger sind als Cyanid. Und das breitet sich in den Weltmeeren aus. Aber Sie brauchen sich das nicht hypothetisch vorzustellen, weil es bereits praktisch in Alaska begonnen hat. Wenn Sie aus erster Hand wissen wollen, wie erschreckend die Situation ist, dann könnten Sie einfach mit Indigenen sprechen, so wie Darja Meyer es für die Recherche seines Buches getan hat. In naher Zukunft ist es sehr wahrscheinlich, dass die Umweltzerstörung die Öffentlichkeit zu einer offenen Rebellion zwingt. Im Laufe der Geschichte sind derartige Rebellionen immer wieder entstanden, für die Regierenden wie aus heiterem Himmel, kaboom. Robert Hunziker schließt seinen Artikel mit einem Postskriptum, in dem er schreibt, ich lese vor, die Trump-Administration ändert die Vorgehensweise, wie die Bundesregierung mit nationalen Umweltschutzgesetzen umgeht. Von nun an können Regierungsbehörden die Auswirkungen ihres Handelns auf das Klima ignorieren, sowie die Offenlegung ihres Handelns umgehen. Dies stellt eine radikale Abkehr von den ursprünglichen Zielen der Umweltbehörde dar. Ende Zitat des Artikels »Wir töten die Ozeane« vom Ökologen und Aktivisten Robert Hunziker vom September dieses Jahres. Und ich mache jetzt weiter mit Derek Jensen, Schriftsteller, Philosoph, Umweltaktivist, Radiomacher. Sein Sendungsformat heißt Resistance Radio. Er hat die Organisation Deep Green Resistance gegründet. Und in dem Buch mit demselben Titel, Deep Green Resistance, schreibt er, dass die Zivilisation, insbesondere die Industriekultur, grundsätzlich nicht nachhaltig ist und dringend abgebaut werden muss, um allen Arten auf dem Planeten eine lebenswerte Zukunft zu sichern. So, das war eine kurze Vorstellung von Derek Jensen, der mir seinen Artikel zur Verfügung gestellt hat, den ich hier copyrightfrei veröffentlichen darf auf Deutsch. Titel: Der Amazonas brennt und wir müssen unsere Ärmel hochkrempeln. Dieser Artikel ist am 4. September zeitgleich in vielen verschiedenen Magazinen online und in Printversion erschienen. Ich lese vor. Der Amazonas brennt und wir müssen unsere Ärmel hochkrempeln. Wir sehen dem Ende der Welt entgegen. Wir haben die Gelegenheit und die Ehre, den Planeten zu beschützen, der uns unser Leben ermöglicht. Der Amazonas brennt und genau so wird auch das Ende der Welt aussehen. Es wird mehr verheerende Waldbrände geben, es wird mehr Wälder geben, die den Kettensägen weichen müssen, es wird mehr trockengelegte Feuchtgebiete geben, mehr Flüsse werden gestaut, mehr Grasland wird gepflügt, Ozeane werden weiter vergiftet und leer gefischt werden. So sieht das Ende der Welt aus. Das Ende der Welt sind riesengroße Schiffe mit Schleppnetzen, ein Netz nach dem anderen. Das Ende der Welt sind verhungernde Papageientaucher, abgemagerte Eisbären, an Land gespülte Wale, Walrosse, die kein Eis finden, auf dem sie ruhen können. Riesige Maschinenpflüge, die Grasland umackern, die Erde umschlagen und alles töten, was dort lebt, einschließlich aller Bakterien. Das Ende der Welt sind endlose Felder mit Monokulturen, soweit das Auge reicht. Das Ende der Welt sind Menschen, die auf Bildschirme starren. Sie trinken ihre Cocktails und sehen gelangweilt zu, wie die Bilder von der Zerstörung der Wälder, der Erde, des Tierreichs über den Schirm flimmern. Die Menschen vor ihren Bildschirmen, egal ob in London, New York, Beirut oder Bagdad, das Ende der Welt sind Städte, in denen die meisten der Bewohner nie darüber nachdenken, wer oder was getötet wurde, um diese Stadt überhaupt zu errichten. Die nie darüber nachdenken, wer oder was getötet wurde, um alles herzustellen und zu bewegen, was sie für ihr Leben brauchen. Die nie darüber nachdenken, was zum Leben, notwendig ist und was nicht. Das Ende der Welt sind Menschen, die den Planeten für den menschlichen Gebrauch ausnutzen. Oder eher sollte man sagen, die Menschheit versucht, diese wilde und fruchtbare Erde vollständig für den menschlichen Gebrauch nutzbar zu machen. Und genau dieser Versuch selbst ist es, der das Ende der Welt verursacht. Wenn Sie an den Irak denken, denken Sie da zuerst an Zedernwälder, die so dicht sind, dass das Sonnenlicht nie zum Boden durchdringt? So war es vor dem Beginn dieser Kultur. Der erste Mythos der westlichen Zivilisation ist Gilgamesch. Die Hügel und Täler des Irak wurden abgeholzt, um eine großartige Stadt zu schaffen. Haben Sie von mesopotamischen Elefanten gehört? Die meisten von uns nicht. Sie wurden ausgerottet, um Platz für diese Kultur zu machen. Und wenn Sie an die arabische Halbinsel denken, denken Sie da an Eichenwälder? Diese Wälder wurden für den Export abgeholzt, um die Wirtschaft anzukurbeln und Städte zu bauen. Der Nahe Osten war stark bewaldet. Sie haben vielleicht von den Zedern des Libanon gehört. Der Libanon hat noch eine auf seiner Flagge. Die großen Wälder Nordafrikas wurden gefällt, um die phönizische und die ägyptische Marine zu bauen. Griechenland war stark bewaldet, Italien, Frankreich. Die großen Wälder Großbritanniens sind zerstört worden, um die Marine zu errichten, die es der Sonne erlaubte, im britischen Empire niemals unterzugehen. Das macht diese Kultur, diese Zivilisation. Vor der Menschheit, vor der Zivilisation gab es Wälder. Nach uns gibt es Wüste. Das Ende der Welt, dieses Szenario, das ist nicht etwas, das für die Zukunft der Menschen vorgesehen war. Während der meisten Zeit, die unsere Spezies auf Erden gelebt hat, haben wir nachhaltig gelebt. Die Tolowa-Indianer lebten seit mindestens 12.500 Jahren dort, wo ich jetzt lebe. Als die zivilisatorische Kultur ankam, waren die Lachse immer noch so dick, dass sie ganze Flüsse richtiggehend zum Brodeln gebracht haben. Es gab keine alten Rotholzwälder. Es gab ein Zuhause. Ein Zuhause voller Jahrtausende alter Bäume. Ein Zuhause im Überfluss voller Leben. Ein Überfluss, den die meisten von uns nicht begreifen können. Können Sie sich Schwärme von Vögeln vorstellen, die so groß sind, dass sie den Himmel verdunkeln? Können Sie sich so viele Wale vorstellen, dass die Luft nur von ihrem Atem neblig aussieht? Können Sie sich Fische in einer solchen Fülle vorstellen, dass sie die Fahrt von Kanus kaum möglich machen? Können Sie sich ganze Inseln vorstellen, die so voll von Riesenpinguinen sind, dass ein europäischer Entdecker sagte, sie könnten jedes Schiff in Frankreich mit ihnen beladen und es würde auf den Inseln nicht einmal auffallen? Nun, die Entdecker täuschten sich, sie taten es und der letzte große Riesenalk wurde dann doch im 19. Jahrhundert getötet. Wie ist die Welt in früheren Zeiten überhaupt so lebendig geblieben, indem jede Kreatur die Welt durch Leben und Sterben bereichert hat? Lachse machen Flüsse durch ihr Leben und Sterben stärker, Mammutbäume tun dasselbe im Urwald, Büffel machen Grasland durch ihr Leben und Sterben stärker, Wölfe tun dasselbe und Menschen können das Gleiche tun. Wir leben heutzutage nicht so. Die Tolowa-Indianer waren in ihrer Nachhaltigkeit nicht die einzigen. Es hat auf der ganzen Welt immer und überall nachhaltige Kulturen gegeben. Die San im südlichen Afrika zum Beispiel lebten dort, wo sie lebten, buchstäblich für immer und ewig. Und wie haben sie das gemacht? Einfach, indem sie nichts zerstört haben. Indem sie nicht den Ort zerstörten, an dem sie lebten und indem sie auch keine anderen Orte zerstörten. Durch die Verbesserung des Lebensraums. Die Tolowa haben Landnutzungsentscheidungen getroffen, genau wie alle anderen Wesen auf dem Land. Genauso übrigens, wie wir Landnutzungsentscheidungen treffen, der große Unterschied, die Tolowa trafen diese Landnutzungsentscheidungen unter der Annahme, dass sie in den nächsten 500 Jahren an einem Ort leben würden. Diese Annahme ändert alles. Die Annahme, viele hunderte Jahre auf dieser Erde überleben zu müssen, das ist der Unterschied zwischen Leben und Tod, zwischen Nachhaltigkeit und dem Ende der Welt. Das Ende der Welt ist für uns Menschen nicht vorgesehen, aber wir treiben es voran. Die Logik ist recht simpel. Wenn man das Land, auf dem früher Urwald, Büsche und Bäume gewachsen sind, das Land, das die Wildtiere ernährt hat, umwandelt, um Weizen in Monokulturen anzubauen, damit Tier- und Menschenfutter hergestellt werden kann, dann zerstört man zwar die Natur. Was man hingegen mit dieser Vorgehensweise tun kann, ist, mehr Menschen zu ernähren, Menschenmaterial, das für Armeen eingesetzt werden kann. Und die Bäume, die gefällt worden sind, konnten zum Bau von Kriegsschiffen verwendet werden. Und indem man das tat, hatte man einen militärischen Wettbewerbsvorteil gegenüber denjenigen, die nachhaltig gelebt haben, gegenüber denen, die ihre Lebensbasis nicht zerstört haben. Und wenn man seine eigene Lebensbasis zerstört hat, muss man die Lebensbasis anderer erobern. Zum Glück kann man auf eine Armee aus Menschenmaterial zurückgreifen. Das war ein Ausflug in die Geschichte der letzten 6000 Jahre. Das ist die Geschichte vom Ende der Welt. Mehr als 90% der Wälder auf dem Planeten wurden bereits zerstört. Gleiches gilt für Feuchtgebiete, Wiesen, Seegraswiesen, Fischschwärme und Wildtierpopulationen im Allgemeinen. Diese Kultur, diese Zivilisation tötet den Planeten. In letzter Zeit sprechen immer mehr Menschen über die Möglichkeit des Aussterbens des Menschen. Diese Möglichkeit ist uns so bewusst geworden, dass die New York Times im Dezember 2018 eine Fragestellung veröffentlichte, ob es für die Erde besser wäre, wenn die Menschheit ausstirbt. Während der Amazonas brennt, denke ich über Folgendes nach. Wie kann unsere Zivilisation dem Ende des Amazonas-Regenwaldes, dem Aussterben von Elefanten, Menschenaffen, Insekten, Fischen, ruhigen Auges zusehen? Wie kommt es, dass unsere Kultur das Leben auf der Erde zerstören kann? Wie kommt es, dass wir recht nüchtern über das Aussterben des Menschen nachdenken, aber nicht darüber, unsere zerstörerische Lebensweise aufzuhalten? Ich frage mich Folgendes. Wenn Außerirdische aus dem Weltraum kommen und auf der Erde das tun, was unsere Zivilisation tut, das Klima verändern, den Amazonas verbrennen, den Planeten abholzen, die Ozeane vergiften, Dioxine in die Muttermilch jeder Frau geben, die Welt mit Plastik zumüllen, unsere Atemluft vergiften, wir würden ganz genau wissen, was zu tun ist. Wir würden uns widersetzen. Wir würden kämpfen, als ob unser Leben davon abhängt. Wir würden kämpfen, weil unser Leben davon abhängt. Wir würden die Infrastruktur der Außerirdischen zerstören. Die Infrastruktur, die es ihnen ermöglicht, Krieg auf dem Planeten zu führen, der unsere einzige Heimat ist. Wir wüssten, was zu tun ist, ohne zu zögern. Oder anders ausgedrückt, wenn der Amazonas plötzlich eine menschliche Gestalt annimmt, was würde er tun? Wenn Lachse menschliche Gestalt annehmen, wie lange würden Dämme bestehen? Wenn Menschen aus der Zukunft zu uns kommen könnten, wie würden sie sich verhalten? Wie der Schriftsteller Lea Keith oft sagt, wenn in 100 Jahren Menschen übrig sind, werden sie fragen, was zum Teufel mit uns los war, dass wir nicht wie die Hölle gekämpft haben, als die Welt unterging. Im Moment stehen wir vor dem Ende der Welt und wir haben die Gelegenheit und auch die Ehre, den Planeten zu schützen, der uns unser Leben geschenkt hat und uns unser Leben ermöglicht. Die Zeit ist reif, krempeln wir die Ärmel hoch und machen wir uns an die Arbeit. Das Leben auf diesem Planeten braucht uns. Ende des Artikels »Der Amazonas brennt« von Derek Jensen, erschienen am 4. September 2019. Ihr habt heute zwei radikale Ansichten von US-amerikanischen Wissenschaftlern und Umweltaktivisten gehört. Abschließend möchte ich euch noch einen Tipp geben. Graham Maxton, britischer Ökonom, ehemaliger Generalsekretär des Club of Rome, Autor des Buches »Warum wir eine radikale Wende brauchen«. Vergangenes Jahr war er bei einem Symposium in Wien und vor einem Monat bei der Sternstunde Philosophie hat er darüber gesprochen, dass die Menschheit vor dem Kollaps steht und angesichts drohender Klimakatastrophen drastische Maßnahmen, mehr Verbote und weniger Wachstum unabdingbar sind. Das kann man noch in der Mediathek anschauen. So, das wär's für heute gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und möchte nochmal auf das zurückkommen, was ich anfangs gesagt habe, dass nämlich für mich absolut feststeht, dass unsere jetzige Art der Lebensführung und unsere Ausschlachtung des Planeten nicht mehr lange gut gehen kann. Berücksichtigt das bei eurer Wahlentscheidung. Es muss etwas getan werden. Vielleicht sogar sowas wie Winston Churchill in seiner berühmten Rede Blood, Sweat and Tears angesprochen hat. Ich zitiere aus Wiki. Im Gegensatz zu der Politikern häufig unterstellten Praxis, Probleme herabzuspielen und schönzureden und die innere Bequemlichkeit der Menschen auszunutzen, indem man ihnen in Aussicht stellt, womöglichst viel für einen möglichst geringen Preis zu bekommen, betonte Churchill, dass große Opfer an Anstrengung erbracht werden müssten. Er kehrte sich also vom Usus ab, alles in rosigen Farben zu schildern, um eine kompromisslose Bilanz der unangenehmen und beängstigenden Realität zu ziehen, von der ausgehend eine Besserung der Zustände möglich war. Ende Zitat Wiki und Ende meiner Sendung. Ich wünsche euch von Herzen alles Liebe und Gute. Bis zur nächsten Sendung im Oktober. Ich hoffe, ich muss dann nicht auf ein unerquickliches Wahlergebnis zurückblicken.
Thanks for listening to Last Exit with Valerie Springer on Campus and City Radio 94.4.